Das schöne Lied vom Anfang noch einmal zum Mitsingen jetzt hier. Es geht heute um Familie. Familie ist ja etwas, wo man immer wieder hört, wenn Menschen gefragt werden, was ist denn für dich das Wichtigste? Dann kommt entweder Familie oder Gesundheit. Kennt ihr das? Familie ist total wichtig, oder? Wenn Menschen darüber nachdenken, was wirklich Bedeutung für sie hat, dann ist das in der Regel ihre Gesundheit und ihre Familie. Meine Familie ist für mich das Wichtigste, sagen manche Menschen. Und dann kam Weihnachten. Warum lacht ihr? Warum lacht ihr? Ist Weihnachten nicht schön? Ist Familie nicht schön? Ja, natürlich ist Familie schön und natürlich ist auch Weihnachten schön, aber jedes Jahr berichten die Seelsorger und die Fachleute und alle, die sich damit auskennen, dass Weihnachten auch immer wieder ganz viel Stress ist. Familie kann auch wahnsinnig viel Stress bedeuten. Das Schöne, das so am Herzen liegt, ist manchmal am meisten angefochten. Und doch benutzt Jesus genau dieses Thema Familie als etwas, woran er uns was ganz Wichtiges deutlich machen will. Und wir lesen das im Markus-Evangelium in Kapitel 3, ab Vers 31. Dort heißt es: Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus angekommen. Sie standen vor dem Haus und schickten jemand, um ihn herauszurufen. Rings um Jesus saßen die Menschen dicht gedrängt. Sie gaben die Nachricht an ihn weiter: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Jesus antwortete: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen, und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Oha. Schon mal gelesen, schon mal gehört? Spannender Text, oder? Und irgendwie auch knallhart. Da kommt die Familie und Jesus geht noch nicht mal raus und dann so ein Spruch. Und dann auch noch am Ende dieser Satz: Wer Gottes Willen tut, der gehört zu dieser Familie. Gottes Willen, ist das nicht etwas, was sehr herausfordernd sein kann? Ich finde das immer wieder herausfordernd, Gottes Willen zu tun. Wie geht's dir damit? Was denkst du, wenn du diesen Text hörst? Schauen wir uns einen Moment an, worum es in diesem Text ging. Einige Verse zuvor, in Vers 21, da wird geschildert die Reaktion seiner Familie auf sein Frühes, auf sein Wirken. Seine Familie hörte von dem, was er macht, was er sagte, was er tat. Und dann steht da, dass die Angehörigen ihn mit Gewalt zurückholen wollten. Sie sagten sich: Er muss verrückt geworden sein. Super, wenn die eigene Familie sagt: Ey, der Detlef muss verrückt geworden sein. Als ich mit 34, mit Mitte 30 anfing, Theologie zu studieren und alles andere sozusagen hinschmiss, hinter mir ließ, da hat zum Glück nicht in meiner Familie, aber doch in meinem Bekanntenkreis so mancher gesagt: Der Detlef muss verrückt geworden sein. Ist nicht so schön, ne? Wenn man irgendwas macht und die eigene Familie kommt vielleicht sogar und sagt: Der muss verrückt geworden sein. Mutter und Jakobus, Josef, Judas, Simon, ob sie alle dabei waren, wissen wir nicht. Die vier Halbbrüder, muss man eigentlich sagen, die hatten ja wirklich einen menschlichen Vater. Ob sie alle dahin gegangen sind, wissen wir nicht. Wir können nur vermuten, dass die Mutter mit zweien vielleicht der Brüder dorthin ging. 40 Kilometer nehmen sie dafür auf sich. 40 Kilometer ist von hier bis Bad Segeberg, 40 Kilometer. Oha, das war eine Strecke. So wichtig war ihnen das. Und dann kommen sie dort an und passend zu dem, der muss verrückt geworden sein, ist da ein Riesentumult. Das Haus ist voll, man kommt vielleicht gar nicht rein. Die Zuhörer saßen um ihn herum, hingen ihm an den Lippen. Vielleicht wollten sie auch gar nicht rein, sich in diesen Tumult da begeben. Vielleicht konnten sie es auch nicht, das können wir nur vermuten. Aber dann ist klar beschrieben, was dann passiert. Jesus geht nicht raus zu ihnen. Er lässt ihnen auch nichts ausrichten. Er wendet sich an die Zuhörer um ihn herum und die mögen sicherlich irritiert gewesen sein. Wer sind meine Mutter und meine Brüder plötzlich zu hören? Kennt er seine Mutter und seine Brüder nicht mehr? Hat er vielleicht wirklich einen Dachschaden? Hat er vergessen, zu wem er gehört? Aus welcher Familie kommt Familie? Das war damals noch viel wichtiger als heute. Das war der Verbund, der trug. Also, was ist da los in dieser Situation? Und dann sieht Jesus die Menschen um ihn herum an und sagt, hier sind meine Mutter und meine Brüder, hier, die, die um mich herum sind, die, die mir an den Lippen hängen. Und dann ergänzt er auch noch, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Alles in allem findet sich bei den Menschen, die Gottes Willen tun, sagt er. Das saß. Und sicherlich hat die Familie draußen berichtet bekommen, auch wenn das da nicht steht, was er gerade gesagt hatte. Wichtig, Jesus sagt dann nicht, alle Menschen sind meine Brüder. Das hört man ja auch schon mal, aber nicht von Jesus. Er sagt auch nicht, wer Gottes Willen kennt oder wer vielleicht glaubt, dass da ein höheres Wesen oder ein Gott da ist. Das glauben übrigens in der heutigen Zeit ganz viele Menschen weiter, auch in Europa, dass es einen Gott oder ein höheres Wesen gibt. Er sagt, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Und damit sagt Jesus etwas über etwas ganz Wichtiges. Er sagt etwas über deine und meine geistliche Familie. Und diese geistliche Familie sind für ihn seine Jünger und Jüngerinnen. Seine Leute. Moment, Jünger sind Leute, ich sehe es da oben, aber hier muss ich es auch noch sehen, die zu Jesu Familie gehören und Gottes Willen tun. Das sind Jesu Leute. Jesus erfüllt damit übrigens einen Vers aus dem Alten Testament. Das ist ja immer wieder ganz wichtig, dass Jesus auch das, was im Alten Testament auf den Messias vorhergesagt war, auf sich bezieht und die Erfüllung dafür bietet. In Psalm 22, Vers 23 heißt es einmal, ich will meinen Brüdern von dir erzählen, in der Gemeinde will ich dich preisen. Was ist das, was Jesus da sagt? Was ist das, was bedeutet das für uns? Jesus und seine Familie. Es scheint auf den ersten Blick, als wäre Jesus seine Familie egal. Als wäre diese Familie zerstritten, wie auch heute oft Familien zerstritten sind. Fakt ist, in Vers 21 macht Jesus deutlich, oder seine Familie macht deutlich, was sie von ihm halten. Schon bei der Hochzeit von Kana übrigens hat er seine Mutter schroff zurückgewiesen. Irgendwie scheint da was nicht zu stimmen, oder? In Johannes 7, Vers 5 wird bezeugt, dass seine Brüder ihm nicht glaubten. Das scheint also wirklich problematisch zu sein in dieser Familie. Aber überlegt mal, schon vor seinem Tod vertraut er seine Mutter seinem Lieblingsjünger an. Er sorgt für sie. Und wahrscheinlich hat er auch in den 30 Jahren vor seinem Auftreten für seine Familie gesorgt, hat sich um sie gekümmert, für sie gearbeitet. Schwierig wird es erst, wo er anfängt, das zu leben, wofür er auf die Erde gekommen war. Nach der Auferstehung könnte man überprüfen, indem er liest und darauf achtet, folgt ihm seine Mutter mit den ersten Christen, erscheint er seinem Bruder Jakobus, um ihm den Glauben zu zeigen und ihn für den Glauben zu gewinnen. Am Ende folgt ihm seine Familie. Und sie spielen zum Teil eine wichtige Rolle in der Urgemeinde. So sehr wir am Anfang vielleicht dachten, das Verhältnis zwischen Jesus und seiner Familie ist nicht gut, so sehr zeigt das Ende der Geschichte, dass es hier nicht darum geht, vielleicht einen Grund dafür zu finden, dass man seine Familie nicht lieben soll. Es geht um was ganz anderes. Es geht hier um etwas viel Tieferes. Aber was? Was bedeutet das denn dann? Und was sagt das uns heute in unserer Predigtreihe über unsere Herzen, über Herzenssache? Denn das ist heute wieder eine Predigt zu dieser Reihe. Nächste Woche werden wir Unity-Gottesdienst haben und danach wird Klaus auch eine Predigt halten zu diesem Thema. Im Dezember nochmal ein Termin, ein weiterer wichtiger Termin, ein Arbeitsblatt dazu auch, weil es auch heute um dein Herz geht, wie das letzte Mal. Welche Bedeutung hat das für dich, was du da heute hörst? Wenn für dich Familie das Wichtigste ist, dann könnte es sein, dass du heute sehr hinterfragt wirst, dass diese Worte Jesu deine Vorstellung heute durchaus herausfordern. Auf jeden Fall geht es offensichtlich um Beziehungen. Und ich glaube, es geht um die wichtigste, deine wichtigste Beziehung. Schon in Lukas 2 können wir lesen, welche Beziehung für Jesus die wichtigste war. Da gibt es eine Szene und es gibt wenige Szenen, die aus Jesu Kindheit berichtet sind. Da gibt es eine Szene mit einem 12-jährigen Jesus, der mit seinen Eltern nach Jerusalem zum Passafest geht und dann verschwunden ist. 3 Tage suchen sie nach ihm. Stellt euch das mal vor, eure Kinder wären verschwunden. Ihr fahrt zum Kongress, zum FEG-Kongress oder zum Wir-Einander-Tag der FEGN, nehmt euer Kind mit und dann ist es, 12 Jahre alt, plötzlich verschwunden. Jesus ist plötzlich weg. Sie finden ihn nach 3 Tagen im Tempel. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Aufregung ist. Ihr könnt euch vorstellen, was sie für Vorwürfe ihm machen. Und Jesu Antwort ist ein Leitbild für das Verständnis auch dieses Textes heute. Er sagt, habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und kurz danach steht, aber sie verstanden nicht, was er damit meinte. Was meint er mit dieser Geschichte? Und was meint er mit dieser Geschichte, wo er seine Mutter, seine Brüder vor der Tür stehen ließ? Was ist Jesu wichtigste Beziehung? Was hat für ihn die höchste Priorität und dem ordnet er alles andere unter? Davon wollte er sich nicht ablenken lassen, auch nicht von seiner Familie. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Gottesdienst benutzt. Für mich hat dieses I mal vor einiger Zeit eine sehr wichtige Bedeutung bekommen. Das I, das für Menschen heute und ihren Glauben für mich steht. Und manchmal frage ich mich, was ist denn unsere erste und höchste Priorität? Ist das Gott oder ist das unser Leben, unsere Familie? Und dieses I behält schon sich vor, eine gewisse Wertung vorzunehmen. Familie und Leben und alles, was ich so tue und im Griff habe, was mir wichtig ist, das ist deutlich größer und massiver wie dieser kleine Punkt obendrauf. Und ich habe irgendwann mal ein Bild geschenkt bekommen in einer Situation, wo mir das deutlich wurde, könnte das Problem auch heute von uns sein? So wie von dem jungen Mann, der wegging, als er Jesus gefragt hatte, wie er in den Himmel kommt und die Antwort von Jesus schmeckte ihm überhaupt nicht. So schmeckt uns das heute Morgen vielleicht überhaupt nicht, dass Jesus uns sagt, was unsere Priorität sein sollte. Und das ficht mich irgendwie an. Ich habe doch so viele wichtige Dinge und ganz besonders wichtig sind mir meine Kinder, meine Frau, meine Familie. Und zugleich weiß ich, wie schnell man in Situationen kommen kann, wo man merkt, dass auch das Wichtige einem ganz schnell genommen werden kann oder verloren geht. Was ist dann wirklich wichtig? Das I kann man auch andersrum sehen. Das I so, dass Gott das Wichtigste ist. Dass Jesus Christus das Wichtigste ist, dass mein Glaube das Wichtigste ist und dass alles, was sonst im Leben und so wichtig ist, eigentlich nur noch ein Zusatz ist. Warum ist das so wichtig? Warum betone ich das so? In dem Arbeitsblatt, das ihr auch heute wieder am Ausgang mitnehmen könnt oder im Internet downloaden könnt, zitiere ich unter anderem das Lied von Luther. Eine feste Burg ist unser Gott. Kennt ihr das? Kennt ihr auch die eine Strophe, wo es darum geht, alles gehen zu lassen? Ich habe da immer geschluckt früher, wenn ich das gesungen habe. Alles gehen zu lassen, wie ein Hiob, alles loszulassen, seine Familie, seine Kinder. Alles loszulassen wie Gott, der sein Liebstes, seinen Sohn losgelassen hat, damit wir erkennen, wie lieb er uns hat. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage und ein ganz wichtiges Thema. Und das ist nicht das Thema, dass ich uns unsere liebgewonnenen Dinge oder unsere Familie madig machen will oder dass ich sagen will, Familie darf dir nicht mehr wichtig sein. Familie muss dir wichtig sein. So lange haben wir auch im Bund daran gearbeitet, dass auch Pastoren erkennen, dass sie als Väter, als Ehemänner wichtig sind in ihrer Rolle und dass sie ihre Familie und ihre Kinder nicht vernachlässigen dürfen. Familie ist wichtig. Aber Jesus sagt, es gibt eine Sache, die ist viel, viel wichtiger. Sowieso wie alles andere. Vor vielen Jahren habe ich mal einem afrikanischen Bischof zugehört, der das für junge Leute gepredigt hat und der so schön deutlich gemacht hat, was einem oft wichtig ist als Mensch. Als junger Mensch die Ausbildung abzuschließen oder ein gutes Abitur zu studieren, einen guten Beruf, eine Familie zu gründen, Haus, Auto und ihr wisst schon. Und dann am Ende vielleicht sich zu fragen, okay, da ist ja vielleicht noch eine Frage nach dem Transzendenten, nach Gott, nach dem, wo ich mal hingehe und was der Sinn des Ganzen ist. Und dann kommt am Ende dieser langen Liste vielleicht noch Gott. Und dann hat er den jungen Leuten gesagt, dreht es doch um. Dreht es doch um. Lasst Gott, lasst Jesus das Allerwichtigste in eurem Leben sein und baut darauf alles andere auf. Dann wird das, was euch im Leben so total wichtig ist, viel gesegneter und besser sein wie jemals zuvor ohne Jesus. Und deshalb freue ich mich immer wieder. Ich freue mich wie Bolle oder wie man sagt, ne? Wenn zum Beispiel junge Paare oder auch alte Paare kommen und sagen, hey, wir wollen unsere Ehe, unsere Beziehung unter Gottes Segen stellen. Wir wollen Jesus einladen in unsere Ehe. Er soll die Grundlage sein, auf der wir miteinander durchs Leben gehen. Oder wenn Kinder in der Gemeinde gesegnet werden, Neugeborene gesegnet werden, weil einfach das Wichtigste ist, dass Gott da ist, dass Jesus da ist, dass er die Grundlage ist, er ist der Fels, er will der Fels sein. Und dann ist meine tiefe Überzeugung, klappt es auch besser mit der Ehe? Klappt es auch besser mit der Erziehung der Kinder? Klappt es auch besser mit den Beziehungen in der Familie, wenn Jesus da mit drin ist? Dann klappt es zum Beispiel auch mit Vergebung und Versöhnung. Und dann muss man nicht immer Recht behalten. Dann kann man auch als Vater hingehen und sagen, entschuldige, lieber Sohn, entschuldige, liebe Tochter, mir ist deutlich geworden, dass ich mich an dir versündigt habe, dass ich Falsches gesagt und getan habe. Ich habe so oft Eltern erlebt, die das nicht über die Lippe bringen konnten, obwohl sie Schuld auf sich geladen haben, ihren Kindern gegenüber. Und genauso habe ich Kinder erlebt, die ihren Eltern gegenüber schuldig wurden und zerstörte Beziehungen. Und ich glaube, dass das nicht so sein muss oder weniger so sein wird, dass dieses Wertvolle, was wir an Weihnachten vielleicht schon wieder in Frage gestellt erleben, dass das besser läuft, wenn Gott, wenn Christus die Basis für all das ist. Und wenn uns das bewusst ist, dann wird alles andere anders. Und wenn Gott die Basis für das ist, was uns hält, dann kann es vielleicht auch sein und passieren, wie ich es oft in der Seelsorge erlebe, dass Familien zerbrechen, dass Eltern und Kinder nichts mehr voneinander wissen wollen, dass Kinder sich sehnen nach der Liebe der Eltern, aber sie niemals bekommen. Und so oft habe ich das erlebt und ich erinnere mich an eine Situation, die war so traurig für mich, als ich noch Krankenpfleger war. Da liegt ein Mann im Sterben. Er weiß es selber, dass er bald sterben wird. Sein Sohn will ihn besuchen. Herr so und so, Ihr Sohn ist da, der möchte Sie besuchen. Und der Vater sagt, nein, ich will ihn nicht sehen. Und der Sohn steht vor der Tür und darf nicht rein. Traurig, oder? Und genauso traurig ist dann mit anzusehen, wie dieser Mann stirbt und scheinbar nicht sterben kann, wie das Bett bebt, als er stirbt, weil er scheinbar, und so ist meine Deutung oft in so Situationen, noch eine Rechnung offen hat, weil er keinen Frieden im Herzen hat. Deshalb immer wieder meine Empfehlung, Leute, wenn ihr mit euren Kindern oder euren Eltern oder irgendwem in eurer Familie Unfrieden habt, dann lasst nicht nach, dafür Frieden zu sorgen, darum zu beten, dass Jesus euch einen Weg zeigt, wie das funktionieren kann, damit ihr mal in Frieden auch gehen könnt. Wenn Christus mit drin ist, dann ist Versöhnung möglich. Aber wenn Gott der ist, von dem ich alles habe, dann kann ich es vielleicht auch aushalten, dass dieser Vater sagt, ich will dich nicht sehen. Zwischen uns gibt es keine Versöhnung. Ich habe dich nicht lieb und ich werde es dir niemals zeigen. Und ich habe eine Situation vor Jahren erlebt, das erste Mal und dann immer wieder neu. Die hat mich auch zutiefst berührt, wo ein Mensch einen großen Durchbruch in seiner seelischen Not erlebte, als er bildlich gesprochen das Band der Erwartung zu den Eltern durchschnitten hat. Weil diese Eltern nicht in der Lage waren, die Dinge mal zu bereinigen und sie, diese Person so zu lieben, zu sprechen, wie es nötig gewesen wäre. Und dann dieses Erleben, sich zu verabschieden von der Erwartung an vielleicht die Eltern oder die Kinder oder irgendwen in der Familie und dann sich festzumachen, das Seil zu greifen, das Jesus uns gibt, das Gott uns gibt. Ja, ich bin ein geliebtes Kind, nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Ja, ich bin gewollt. Und wenn schon nicht von meinen Eltern, dann von Gott. Da habe ich Durchbrüche erlebt. Wenn Menschen das kapieren, was das bedeutet, dass dieser Jesus in die Welt gekommen ist, um uns zu sagen, hey, du hast einen Vater, der dich trösten will, wie eine Mutter tröstet, heißt es mal im Alten Testament. Du hast jemanden, selbst wenn deine Familienbeziehungen total kaputt sind und du nie das bekommen wirst, was du brauchst, oder die Eltern schon gestorben sind und du immer noch in diesem Defizit lebst, geliebt zu sein, mal gelobt zu werden. Hey, du hast einen Gott, der sagt, wow, ich bin stolz auf dich, ich hab dich lieb, trotz deiner Fehler. Du musst auch nicht so sein, wie ich das als Vater oder Mutter immer wollte. Zu mir darfst du so kommen, wie du bist. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und dazu ist es wichtig, dass die wichtigste Beziehung geklärt ist. Es geht um deine wichtigste Beziehung. Und Jünger wissen, die wichtigste Beziehung ist die zu meinem himmlischen Vater. Durch Jesus Christus, meinen Bruder und Herrn. Und damit sind wir beim zweiten Thema, das eigentlich sich direkt anschließt und nicht ganz so umfänglich ist, weil es sich aus dem Ersten fast schon ergibt. Wenn das Erste nämlich funktioniert, dann ergibt sich das Zweite fast von selbst. Denn es geht beim zweiten Thema zu diesem Text um Gottes Willen. Es geht um Gottes Willen, haben wir gehört. Jünger sind Leute, die Gottes Willen tun. Um Gottes Willen. Das klingt irgendwie bekannt, oder? Habt ihr auch schon gehört? Um Gottes Willen. Manchmal wissen die Menschen gar nicht, was sie da sagen, um Gottes Willen, oder? Heute sagen wir das oft, wenn wir überrascht sind oder entsetzt sind. Um Gottes Willen. Ja, wir sollten entsetzt sein, wenn uns immer noch nicht klar ist, dass Gottes Wille ein guter Wille ist. Es geht um Gottes Willen, der gut für uns ist. Und ich bin entsetzt, wie selbst in Kirche und Gemeinde und Christenleben es oft nicht um Gottes Willen geht. Und ich habe den leisen Verdacht, dass das oft daran liegt, dass uns flau auch dabei wird, wenn wir beten, Herr, dein Wille geschehe, oder wenn wir so einen Text wie den Predigttext lesen, weil in unserem tiefsten Herzen immer noch dieses elende Misstrauen herrscht und nicht weg ist. Das Misstrauen, das seit Adam und Eva als die Ursünde in uns Menschen nagt. Könnte es sein, dass dieser Gott es wirklich gut mit uns meint? Könnte es sein, wenn ich bete oder wenn er seinen Willen mir zeigt, dass das für mich schlimm, schwer, katastrophal wird? Denk mal an die letzte Predigt um Petrus und Jesus. Da ging es auch um Jesu Willen für Petrus. Und er war für Petrus am Ende nicht gut. Er starb als Märtyrer. Und haben wir Angst, als Märtyrer zu sterben oder irgendwas Schweres auferlegt zu bekommen, wenn wir sagen, Herr, dein Wille geschehe? Es ist das alte, elende Misstrauen, das das I manchmal umgedreht sein lässt. Jesus kam, um uns zu zeigen, dass er damit kein Problem hat. Er sagt nicht, oh, was kann das bedeuten? Jesu sagt nicht, das sage ich lieber nicht mit Gottes Willen, sondern er sagt, Herr, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. Selbst dein Gethsemane, selbst kurz vor seinem Tod am Kreuz, sagt er und weiß, dass dieser Gott ein liebender Gott ist. Und wenn ich einen liebenden Gott, einen Vater im Himmel habe, der so ist, wie Jesus uns das gezeigt hat, und wenn das mein Herz endlich erreicht hat, dann glaube ich, haben wir weniger Probleme damit zu sagen, dein Wille geschehe. Es geht nicht mit der Vorstellung, was Gott uns dann vielleicht zumuten würde. In Johannes 6, Vers 28, da heißt es, von den Menschen, die Jesus fragten, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und dann sagt Jesus, ja, ihr müsst das tun und jenes lassen und das und dieses. Nein, sagt er nicht. Das ist die typische religiöse Antwort darauf. Gott als Spielverderber, Gott als einer, der etwas auferlegt, was man nicht tun darf, was er machen muss. Das sind so die religiösen Vorstellungen und die sitzen auch uns oftmals viel zu sehr im Nacken. Eine typische Frage eigentlich, die Jesus da gestellt haben von Leuten, die Gott noch nicht kennen. Aber darum geht es gar nicht. Jesu Antwort in Johannes 6, Vers 29 ist, ich muss mal gucken, ob ich den Vers auch noch habe, so viele Verse heute. Habe ich den auch? Ihr seht das. Nee. Es geht darum, dass Jesus sagt, Gott verlangt nur eins von euch. Er sagt, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Es geht nicht um Tun und Lassen beim Glauben. Lasst euch das nicht einreden. Es geht nicht um Regeln und Gebote. Es geht um Beziehung. Jesus ist der Schlüssel dazu. Wer ihm glaubt und vertraut, wer in ihm den Vater entdeckt, wer den Vater immer mehr kennenlernt, der lernt auch ihm zu vertrauen. Und wer immer mehr durch Jesus Christus in das Vaterherz dieses Gottes geschaut hat, für den ist es irgendwann keine Frage mehr, ob Gottes Wille gut ist. Da geht es nicht mehr um Gottes Willen versus mein Wille. Da ist kein Gegensatz mehr da. Weil selbst wenn ich Gott nicht verstehe für das, was gerade passiert oder was mir Not macht, dann weiß ich doch, dieser Gott hat einen guten Plan. Dieser Wille Gottes, meines Vaters im Himmel, ist gut für mich. Und deshalb ist das was ganz Wichtiges. Ich glaube, dass Jünger wissen, es gibt nichts Besseres für mich in meinem Leben als den Willen Gottes. Ich brauche nicht mehr. Jesus wusste das. Und ich glaube, deshalb waren ihm die Prioritäten klar. Ihm war seine Familie nicht egal. Aber die Prioritäten waren klar. Wie ist es bei dir? Es muss nicht immer um Gott oder Familie gehen. Es kann um ganz viele andere Dinge gehen. In Ländern, wo der Islam herrscht, kann es manchmal sogar um das Leben oder den Tod gehen. Wir beten in diesem November, die Christenheit betet für die verfolgte Christenheit am nächsten Wochenende. Es ist ein besonderer Tag. Aber selbst in Deutschland kann es eine Frage der Prioritäten sein. Im biblischen Unterricht haben wir das Thema vor einiger Zeit gehabt und da geht es manchmal darum, wie ist die Meinung meiner Freunde? Ist sie vielleicht wichtiger als die Meinung Gottes? Es geht um Ehrlichkeit. Ich habe neulich in einem Gespräch so gestaunt, wie jemand, wo neu zum Glauben gekommen war, ganz bewusst auch in einer, da hätten wir mehr Geld, aber nein, ich will Gott gehorchen, ihn gesagt hat, nein. Es wäre vielleicht der einfache Weg. Da hätten wir mehr Geld, aber nein, ich will Gott gehorchen, ich will, auch wenn es jetzt für mich vielleicht ein Nachteil ist, er ist doch der, der gesagt hat, dass er mich versorgt. Es geht manchmal auch um mich versorgt. Es geht manmal auch um Ehrlichkeit. Dass ich mal an der Steuererklärung mit dem Steuerprogramm Christ geworden bin und neben dem Studium schon selbstständig gearbeitet habe, saß ich mal an der Steuererklärung und mit dem Steuerprogramm kann man das ja wunderschön sehen, rückbekommt oder nachzahlen muss. Und mit einer Rechnung, einer höheren Rechnung von einem Kunden von mir, zeigt sich das, ob man in nachzahlen. Auch an solchen Dingen zeigt sich das, ob man Gott wirklich lieb hat und ihm wirklich vertraut. Und ich spürte in diesem Moment diese Frage, Rechnung eingeben oder Rechnung wieder löschen? Bist du ehrlich auch in diesen Dingen? Du bist ehrlich, wenn du verstehst, dass dieser Gott dich sieht und nicht im Stich lässt und niemals im Stich lässt. Aber diese Frage nach Gehorsam Gottes Willen gegenüber, wenn wir auf die erste Frage die richtige Antwort geben. Und das ist die nach der Priorität. Und das ist die nach der Priorität in unserem Leben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, du lädst uns ein. Jesus, du lädst uns ein, dir zu vertrauen. Du lädst uns ein. Ich möchte dich bitten für all die Herzen, die bei dem Gedanken an dein. Ich möchte dich bitten, dass du in diese Herzen die Botschaft deiner Liebe gibst. Dass diese Liebe zeigt, dass wir dir vertrauen können. Du bist der Vater im Himmel, der durch Jesus Christus und seine Liebe bewiesen hat. Du hast für uns alles gegeben. Wir können und dürfen dir vertrauen. Und ich möchte dich bitten, dass da, wo wir herausgefordert werden in diesem Vertrauen, dass wir daran denken, wer es ist, der uns verspricht, für uns zu sein. Und dass wir uns dann auch in den praktischen Dingen unseres Lebens wirklich nach deinem Willen, nach deinen Geboten richten. Ich möchte dich bitten für uns als Gemeinde in dieser Jüngerschaftsthemenreihe. Ich möchte dich bitten für die 7, die zum Jüngerschaftsprojekt Herzblut nach Lüneburg gehen. Dass wir immer mehr als Jünger, die wir mit dir unterwegs sind, Jesus, erkennen, wer der Vater im Himmel ist, zu dem wir gehören. Du hast uns eine neue Familie geschenkt. Danke dafür. Und ich möchte dich zuletzt bitten für all die, die keine Familie oder zerrüttete Beziehungen in ihrer Familie haben, die sich vielleicht bis heute danach sehnen, nach Liebe, nach Anerkennung. Ob es Eltern sind, die sich das von ihren Kindern wünschen oder Kinder, die sich das von ihren Eltern wünschen. Ob es Geschwister sind, die zerstritten sind. Mit dem Wissen, dass du für uns bist, können wir vergeben, können wir Frieden stiften.